Ostern, das Fest der Überraschungen. Ostern, das Fest der Hoffnung. Ostern, das Fest des Lebens. Ostern, Jesus ist auferstanden. Wir haben es schon gehört. Doch was muss es für eine Überraschung für die Jünger gewesen sein? Nachdem sie Jesus, ihren Freund, verloren hatten, aber im Wesentlichen auch ihre Hoffnung. Sie bekommen an Ostern beides zurück, Jesus und ihre Hoffnung. Und was es mit dieser Geschichte von Ostern auf sich hat und welche Hoffnung wir daraus schöpfen können, darum wird es heute in dieser Predigt gehen. Und wir hören dazu zunächst auf den Bibeltext aus Lukas 24, den uns Georg Großmann vorlesen wird.
Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken? Sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in eurem Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen: Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte: Alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten, und sagte zu ihnen: So steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben, und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet.
Worum geht es? Die Jünger sind versammelt. Einige wenige haben Jesus bereits gesehen. Und plötzlich steht der auferstandene Jesus mitten unter ihnen. Und ihre Reaktion? Sie sind erschrocken. Sie glauben, sie sehen ein Gespenst. Und Jesus sagt: Kommt her, fasst mich an. Ich bin aus Fleisch und Blut. Seht euch die Narben an meinen Händen und Füßen an. Ich bin es wirklich mit Haut und Haaren. Jesus scheint es hier von Anfang an darum zu gehen, zu zeigen: Ich bin kein Geist. Ich bin keine Erscheinung. Ich bin kein Hologramm. Ich bin wirklich auferstanden. Ich habe einen erneuerten Körper, der noch die alten Narben trägt. Hier wie an anderen Stellen in der Bibel gibt es keine Anhaltspunkte dafür, zu denken, dass Jesus nur als Geist erschienen ist oder die Jünger irgendeine Erscheinung hatten. Wenn wir der Bibel wirklich vertrauen wollen an diesem Punkt, dann kommen wir nicht drum herum, dass wir glauben, dass Jesus wirklich körperlich auferstanden ist. Und Jesus macht weiter, nachdem er sie von seiner Auferstehung überzeugt hat und ihn jeder mal anfassen durfte, sagt er: Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Das führt natürlich zu der Frage: Was steht denn eigentlich alles im Alten Testament über Jesus? Was sollte denn überhaupt in Erfüllung gehen? Und worauf hat das Volk Israel gewartet und gehofft? Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, sehen wir, dass durch das ganze Alte Testament hindurch immer wieder die Hoffnung und Erwartung hochploppt, dass Gott als König auf diese Welt kommt und sein Reich aufrichten wird. Und diese Hoffnung wird im Alten Testament immer wieder in Verbindung gebracht mit einem zukünftigen Friedenskönig, einem Sohn Davids, einem Menschensohn, dem Messias, der das Volk aus der Unterdrückung befreit, so wie Gott es schon einmal getan hat, damals in Ägypten. Die Propheten sprechen von einem Reich, in dem Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Und es geht um das Volk Israel, aber es geht eben auch im Alten Testament schon um eine veränderte Welt, in der sich Menschen aus allen Ländern zu Gott hinwenden. Eine Welt, in der Gottes Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Und eine Welt mit einer erneuerten, veränderten Schöpfung, wo Wolf und Lamm friedlich nebeneinander auf der Wiese liegen. Das war die Erwartung der Juden zur Zeit Jesu und sie ist das zum Teil heute noch. Die Hoffnung auf diesen kommenden König, auf den Messias, der dieses weltweite Friedensreich Gottes aufrichten will. Und sobald Jesus begann, öffentlich zu wirken, begann er über dieses Reich zu sprechen. Er sagte, es ist nahe und es ist an der Zeit, zu Gott umzukehren. Er erzählte den Menschen, welche Werte und Regeln in diesem Reich gelten. Und sie waren oft so anders als das, wie die Jünger damals und wie wir heute das Leben kennen. Und Jesus verstand seine Heilungen als ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes bereits begonnen hatte und mitten unter den Menschen begonnen hat, sich auszuwirken. Jesus spricht von sich selbst als Menschensohn. Er reagiert, wenn man ihn Sohn Davids ruft. Und er widerspricht Jesus nicht, er widerspricht Petrus nicht, als dieser sagt, dass Jesus der Messias ist. Jesus beansprucht also von Anfang an, der zu sein, auf den das Volk Israel hofft. Der, von dem im Alten Testament die Rede ist. Das war den Jüngern nicht neu, als sie da versammelt waren und Jesus plötzlich unter ihnen war. Das hatten sie ja geglaubt. Deshalb sind sie ihm ja gefolgt. Deswegen hatten sie ja alles aufgegeben. Davon musste ihnen Jesus nicht mehr viel erzählen. Und umso erschütterter waren die Jünger, als Jesus am Kreuz gestorben ist, weil das passte nicht zu ihrer Hoffnung, die sie mit Jesus verbunden hatten. Ein leidender und gefolterter, toter Messias ist nicht nur einfach ein schlechter Messias, das ist kein Messias. Und die Hoffnung der Jünger waren durch den Tod Jesu auf einen Schlag vernichtet. Und deswegen holt Jesus hier nach seiner Auferstehung bei den Jüngern nochmal neu aus und sagt, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss doch leiden und sterben und danach wieder von den Toten auferstehen. Das hatte Jesus den Jüngern auch schon gesagt, als er noch vorher gelebt hat. Aber meistens heißt es dann in der Bibel, sie haben nie verstanden, wovon er da eigentlich redet. Und jetzt erzählt er ihnen es nochmal. Und diesmal können sie es besser verstehen, weil es tatsächlich passiert ist. Jesus sagt ihnen, das war auch mein Auftrag. Durch mein Leiden und Sterben habe ich als Messias nicht versagt, sondern mich als Messias bestätigt. Und in diesem Bibeltext, den wir gehört haben, steht, dass Jesus ihnen nochmal neu das ganze Alte Testament erklärte und zeigte, wo von ihm dort die Rede ist. Ein Moment, wo sicherlich viele von uns gern dabei gewesen wären, wenn Jesus einem die Bibel auslegt. Und wir können nur vermuten, was Jesus erzählt hat und können selber ins Alte Testament schauen und gucken, ja, was mag er ihnen denn da wohl erzählt haben. Eine Passage fällt ganz besonders ins Auge, wenn wir uns das Alte Testament anschauen. Sie steht beim Propheten Jesaja, wo von dem kommenden Gottesknecht, dem Messias, die Rede ist. Dort heißt es, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen. Er hat sie auf sich geladen, doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte gehalten. Vielleicht hat Jesus über diesen Text, über diese Passage aus dem Propheten Jesaja gesprochen und nochmal gesagt, von dem da geredet ist, das bin ich. Und was der da getan hat, das habe ich für euch und für alle Menschen getan. Es musste sich alles erfüllen, was im Alten Testament über Jesus steht. Er soll in die Welt kommen, um Gottes Reich aufzurichten und sich die Leiden und Schmerzen und Sünden der Menschen auferlegen, zu sterben und wieder aufzuerstehen. Diesen beiden Sachen will ich mich im Folgenden näher widmen. Unter der Fragestellung, was heißt es eigentlich, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist? Und was bedeutet es eigentlich, dass das Reich Gottes mit Jesus schon begonnen hat? Erste Frage, wie ist das denn eigentlich? Jesus ist für uns gestorben, für unsere Sünden und nach 3 Tagen wieder auferstanden. Was bedeutet das denn eigentlich? Das führt natürlich zuerst mal zu dem Begriff Sünde. Ein oft falsch verstandener Begriff, nicht sehr beliebt und irgendwie unangenehm, darüber zu sprechen. Doch wenn wir in die Bibel schauen, um zu sehen, was mit Sünde eigentlich gemeint ist, macht es Sinn zu sehen und sich anzuschauen, wie Gott sich das Leben eigentlich vorgestellt hat, das Leben der Menschen. Gott möchte, dass unsere grundlegenden Beziehungen, die Beziehung zu ihm, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst von Liebe geprägt sind. Und nichts anderes versucht uns Gott klarzumachen durch die ganze Bibel hindurch. Alle biblischen Gesetze und Gebote wollen nichts anderes, als uns das vor Augen zu führen. Was heißt es denn eigentlich, dass Liebe konkret wird? Zwischen Gott und mir, zwischen mir und meinen Mitmenschen und zu mir selbst. Und wenn die Liebe das ist, was Gott für unsere Beziehungen will, dann ist alles, was die Liebe daran hindert, konkret zu werden, nichts anderes als Sünde. Sünde ist das Fehlen von Liebe in unseren grundlegenden Beziehungen. Sünde ist in ihrem Kern Lieblosigkeit. Und die kann kleine, ganz einfache und grausame Ausmaße annehmen. Und daher geht es bei Sünde nicht einfach um das Brechen von moralischen Gesetzen, sondern um das Verpassen von Möglichkeiten. Möglichkeiten, Liebe konkret werden zu lassen und Liebe auszuleben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf eure Beziehungen schaut, zu euren Partnern, Freunden, Eltern, Geschwistern, Kindern, Arbeitskollegen, dem Bettler, euch selbst, zu Gott. Ich zumindest merke, dass mir die Liebe oft fehlt. Und die Bibel spricht auch davon, dass das eigentlich allen Menschen so geht. Und aus diesem Grunde spricht die Bibel davon, dass alle Menschen Sünder sind, weil die Liebe fehlt. Wenn das aber so ist, dann heißt das, dass Jesus sich am Kreuz mit unserer Lieblosigkeit beladen hat und für unsere Lieblosigkeit am Kreuz gestorben ist. Und was das wiederum in seiner Tiefe bedeutet, können wir erkennen, wenn wir nochmal neu Jesu Weg anschauen. Gott der Vater sendet Jesus auf diese Welt. Jesus lebt mitten auf dieser Welt unter den Menschen, aber er lebt anders als sie. Bei ihm gibt es keine Lieblosigkeit, sondern Liebe. Er lebt so, wie Gott sich es vorgestellt hat. Er lebt unter den Sündern, ohne selbst ein Sünder zu werden. Doch dabei bleibt es nicht. Er zeigt einem nicht einfach nur, wie es geht, sondern er belädt sich mit den Sünden der Menschen. Das heißt, er wird mit dem ganzen Ausmaß von Lieblosigkeit konfrontiert. Mit dem Ausmaß von gestörten Beziehungen und macht sich so freiwillig zu einem Opfer der Sünde. Und das hat er nicht einfach nur theoretisch getan, sondern das hat er ganz praktisch erfahren. Jesus wird von seinen Freunden, von einem Freund verraten, er wird von einem Freund verleugnet, Und da, wo er es am nötigsten hat, bei seiner Verhaftung, wird er von allen verlassen, in seinen dunkelsten Momenten. Bei seiner Verhandlung wird er ein Opfer der Ungerechtigkeit, von Folter und Grausamkeit. Er wird zu Unrecht verurteilt. Und dann am Schluss, am Kreuz, erträgt Jesus die Trennung von Gott. Er ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Beziehung zu Gott, das ist Jesu elementarste Beziehung. Er und der Vater sind eins. Wir sprechen vom dreieinigen Gott. Gott hat eine Beziehung in sich selbst. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und diese Beziehung ist von totaler Liebe geprägt. So sehr, dass es heißt, dass Gott die Liebe ist. Und da, wo die absolute Liebe herrschte zwischen Vater und Sohn, steht die absolute Trennung, der totale Beziehungsabbruch, der Tod. Jesus erträgt die Konsequenzen der Sünde an Leib und Seele ganz praktisch und geht dabei bis zum Äußersten. Und er erträgt die Konsequenzen der Lieblosigkeit ganz unmittelbar, und auf mystische Weise erträgt er auch die Sünde der ganzen Welt, alle vergangene und zukünftige Lieblosigkeit, alle Ungerechtigkeit, jeden Hass, alle großen und kleinen Verbrechen von dir und von mir und von jedem einzelnen Mensch. Er nimmt alles mit ans Kreuz und stirbt. Er stirbt den Tod eines Sünders und damit stirbt er unseren Tod. Deshalb heißt es im Neuen Testament, dass wir mit Jesus gekreuzigt und gestorben sind. Durch Jesus haben wir die letztendliche Konsequenz unseres Sünderseins schon getragen, weil er sie von uns getragen hat. Die Rechnung ist bezahlt, die Schuld ist beglichen. Jesus hat es schon ausgebadet. Gott hat den Abwasch schon gemacht. Jesus ist gestorben, doch er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden. Das feiern wir heute an Ostern. Jesus macht dort, wo alles endet, im Tod einen neuen Anfang. Und dieses Ereignis ist für die Bibel das zentrale Ereignis der Versöhnung Gottes mit dieser Welt. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Das gilt für alle Menschen. Das gilt für dich, egal was du glaubst, denkst, tust oder getan hast. Dir ist alles vergeben. Gottes Liebe zu dir ist bedingungslos und unwiderruflich. Du bist ein von Gott gewolltes und geliebtes Kind. Gott liebt dich nie mehr oder weniger als in diesem Moment. Seine Liebe zu dir wird nicht größer oder kleiner werden. Egal, was du getan hast, tust und leistest. Jesus sagt, dass niemand größere Liebe hat als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und das hat Jesus getan. Größere Liebe gibt es nicht. Mehr kann Gott nicht tun. Und die Liebe und Versöhnung Gottes endet nicht im Tod. Sondern so wie Jesus mit Leib und Seele auferstanden ist, ist es unsere Hoffnung, dass auch wir auferstehen und mit Gott sein werden, intensiver und näher, als wir es jetzt schon können. Gott hat sich mit dir versöhnt. Und du kannst nichts dafür tun, außer dieser Wirklichkeit zu trauen. Kommen wir zur zweiten Frage. Was bedeutet es denn, dass Jesus das Reich Gottes gebracht hat, dass es mit Jesus schon begonnen hat und er die ganze Zeit davon gesprochen hat, es sei nahe, es sei schon gegenwärtig. Wie schon gesagt, wäre Jesus nur gekreuzigt und gestorben, hätte ihn niemand mehr als den Messias angesehen, der das ersehnte Reich Gottes auf die Erde bringt. Daher ist es so entscheidend, dass Jesus auferstanden ist. Nicht nur wegen unserer Versöhnung mit Gott, sondern Jesus will uns auch zeigen: Ich bin der Messias. Was ich sagte, entsprach der Wahrheit. Das Reich Gottes, von dem ich immer gesprochen habe, ist immer noch mitten unter euch. Und es ist durch meinen Tod und die Auferstehung einen entscheidenden Schritt nach vorne gekommen. Wie ich neu gemacht worden bin, wird auch diese Welt neu gemacht werden. Wie ich auferstanden bin, werdet auch ihr auferstehen. Man kann beides schwer voneinander trennen. Jesu Leben, sein Reden und Handeln und sein Sterben und Auferstehen. Beides gehört zusammen, auch wenn es so oft getrennt wird und manche Christen nur Wert darauf legen, wie Jesus gelebt hat, und andere nur, dass er für uns gestorben ist. Wir können beides nicht trennen voneinander. Und beides hat unmittelbar mit dem Kommen vom Reich Gottes zu tun. Aber was heißt das denn eigentlich, dass das Reich Gottes jetzt gegenwärtig ist? Schon da, mitten unter uns. Ist denn die Welt eine bessere geworden, seit Jesus lebte, starb und auferstanden ist? Was bedeutet denn, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist, angesichts von all dem großen und dem kleinen Leid? Wenn wir uns das anschauen, dann werden wir entdecken, dass Jesus nie gemeint hat, dass sich ab jetzt alle Dinge zum Besten wenden. Jesus lebt in einer stinknormalen Welt mit allem Schönen und Abgründigen. Und er sprach trotzdem davon, dass das Reich Gottes schon gegenwärtig ist. Und obwohl es gegenwärtig war, musste er noch leiden und sterben. Und es müssen auch heute noch viele Menschen. Wie kann er trotzdem vom gegenwärtigen Reich Gottes sprechen? Es geht beim Reich Gottes um nichts anderes als um Gottes souveräne Herrschaft. Gott ist der König, Jesus ist der Herr. Und wo ich in meinem Leben dieser guten Herrschaft Gottes Raum gebe, da wo ich Jesus in meinem Leben den Herr und König sein lasse, da kann in meinem normalen Leben mit seinen Hochs und Tiefs, mit all der Freude und all dem Leid, etwas von Gottes gegenwärtigem Reich aufblitzen. Da kann ich etwas von Gottes gegenwärtigem Reich erleben. Und das hat zwei Perspektiven. Zum einen kann Gottes Reich in mir selber wachsen. Gott möchte, dass ich immer mehr der werde, als den er mich schon lange sieht. Er möchte mich verändern. Er möchte, dass ich auf meine eigene, individuelle Art Jesus ähnlich werde. Doch dabei geht es nicht darum, dass ich immer besser werde, sondern es geht darum, dass wenn Gott mich verändert, kann er mich gebrauchen, um diese Welt zu verändern, in seinem Sinne. Und so wird Gottes gegenwärtiges Reich auch für andere, für die ganze Schöpfung erfahrbar. Es geht also um mich und Gottes Reich in mir und darum, dass Gott durch mich diese Welt verändern will, in seinem Sinne gestalten will. Und beide steht in einer Wechselwirkung zueinander. Wenn Gottes Reich in mir wächst, dann wird sie auch die Welt um mich herum verändern. Und wenn Gott durch mich die Welt um mich herum verändert, dann wird er auch mich verändern. Und natürlich ist es so, wenn wir von einem gegenwärtigen Reich Gottes reden, von einem Reich Gottes, das schon da ist, dann muss es auch ein zukünftiges geben, eins, das noch kommt. Und das tut es auch. Das ist unsere Hoffnung, dass Gott sein Reich vollständig aufrichten wird und er das zu einem Ende führen wird, was er schon begonnen hat. Gott wird uns verwandeln und er wird diese Welt verwandeln. Beides hat begonnen und beides steht noch aus. In dieser Spannung leben wir, zwischen schon und noch nicht vom Reich Gottes. Und diese Spannung gilt es auszuhalten, bis Gott sie auflöst. Ich komme zum Schluss. Unsere Anfangsfrage war, was es mit der Geschichte von Ostern auf sich hat und wie wir daraus Hoffnung schöpfen können. Wenn wir die Predigt unter diesem Gesichtspunkt zusammenfassen, dann können wir festhalten, es gibt Hoffnung für dich, denn dir ist deine Schuld vergeben. Es gibt Hoffnung für dich, denn Gott liebt dich unwiderruflich. Es gibt Hoffnung für dich, denn Gottes Liebe will dich verwandeln. Es gibt Hoffnung für dich, denn Jesus hat den Tod besiegt. Es gibt Hoffnung für dich, weil die Auferstehung auf dich wartet. Und es gibt Hoffnung für diese Welt, denn Gott hat sie mit sich versöhnt. Es gibt Hoffnung für diese Welt, denn Gottes Reich hat schon begonnen. Es gibt Hoffnung für diese Welt, weil Gott die Welt durch dich in seinem Sinn gestalten will. Es gibt Hoffnung für diese Welt, weil Gott sein Reich einmal vollkommen aufrichten wird. Ich weiß nicht, wie überraschend diese Hoffnung für dich ist. Doch es ist mein Gebet, dass wir uns von dieser Hoffnung immer wieder neu herausreißen lassen aus unseren Hoffnungslosigkeiten. Und dass diese Hoffnung immer wieder neu unser Motor wird, sodass wir selbst zu einem Teil der Hoffnung für diese Welt werden. und dass wir und andere immer wieder erleben, was es heißt, von Hoffnung, von Gottes Hoffnung überrascht zu werden. Möge der Heilige Geist uns die Freude und Kraft dazu geben. Amen.